Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Ja, heute geht es um das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz, kurz BFSG. Es ist ein Meilenstein auf dem Weg zu einer inklusiveren Gesellschaft. Ich glaube, so viel kann man sagen. Unternehmen verpflichten sich, aber auch öffentliche Einrichtungen, ihre Produkte und Dienstleistungen so zu gestalten, dass sie für alle Menschen zugänglich sind, unabhängig von körperlichen oder geistigen Einschränkungen. Das BFSG gilt nicht nur für klassische Bereiche wie den Bankensektor oder Personenbeförderung, sondern auch für jede Art von Onlinehandel und elektronische Geschäftsprozesse. Das bedeutet, dass viele Webseiten, etwa Onlineshops, aber Plattformen mit Terminbuchungsfunktionen, die Vorgaben zur Barrierefreiheit erfüllen müssen. Und das betrifft nicht nur die Inhalte, sondern auch die Benutzerführung, Kontraste, Texte und vieles mehr. Wir blicken also heute im Podcast genauer auf das Thema. Für welche Produkte gilt das BFSG? Gilt das Gesetz auch für den B2B-Bereich? Gibt es Ausnahmen und wann ist genau der Stichtag für die Umsetzung? Wir blicken auch darauf, was typische Probleme für Webseiten sind, wer die Umsetzung genau kontrolliert und welche Sanktionen zu erwarten sind. Natürlich müssen wir auch über Kritik sprechen, die es gibt, aber ich würde vorschlagen, wir fangen mal Schritt für Schritt an. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Partner für diese Episode vorstellen. Nutzt du bereits künstliche Intelligenz in deiner Personalarbeit? Falls nicht, verpasst du eine der größten Chancen, die HR heute hat. Personio bietet euch einen kostenlosen Leitfaden mit dem Titel KI als wichtiger Businessfaktor für HR. Dort erfährst du, wie du KI gewinnbringend auch in deinem Unternehmen einsetzen kannst. Du lernst unter anderem, warum es wichtig ist, die Führungskräfte mit ins Boot zu holen, wie du Schritt für Schritt KI-Tools erfolgreich implementierst und worauf du beim Datenschutz und anderen Risiken entsprechend achten solltest. Klingt das spannend? Dann leg los und beginne noch heute mit KI echte Ergebnisse zu erzielen. Den kostenlosen Leitfaden findest du unter digitales-unternehmertum.de/KI-Leitfaden, alles zusammengeschrieben, den Link gibt's ansonsten auch nochmal in den Shownotes. Also, für welche Produkte gilt zunächst das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz? Das ist in § 1 Absatz 2 geregelt. Und dazu zählen unter anderem Computer, Notebooks, Tablets, Smartphones, Fernsehgeräte mit Internetnutzung, E-Book-Lesegeräte, Automaten mit interaktiven Elementen, insbesondere hier zu nennen Geldautomaten, Fahrausweise und auch generell Check-in-Automaten. Auch Router gehören dazu. Diese Produkte müssen in einer Art und Weise hergestellt und auch verpackt werden, dass sie den Anforderungen des BFSGs genügen. Auch heute bereits bestehende oder entwickelte Produkte müssen gemäß BFSG angepasst werden, wenn sie nach dem 28. Juni 2025 erst weiterverkauft werden sollen. Das ist nämlich der Stichtag bei uns hier in Deutschland. Ausnahmeregelungen greifen dann, wenn das Produkt durch die Anpassung grundlegend verändert werden müsste oder die nötigen Maßnahmen so aufwendig wären, dass sie ein wirtschaftliches Risiko für das Unternehmen darstellen. Da geht's schon los mit der ersten Ausnahme, mit ja, einer schwammigen Formulierung, wie ich finde. Aber dazu kommen wir im Verlauf des Podcasts noch häufiger. Blicken wir auf die Dienstleistungen. Welche gelten hier? Also, die vom Gesetz betroffenen Dienstleistungen sind in § 1 Absatz 3 BFSG beschrieben und dazu gehören insbesondere Telefon- und Messenger-Dienste, Bankdienstleistungen, elektronischer Geschäftsverkehr, Ausrufezeichen, komme ich gleich zu, E-Books, Dienstleistungen im überregionalen Personenverkehr, die auf Mobilgeräten angeboten werden, also auch Apps in dem Fall, und generell Personenbeförderung. Was für Produkte eben als Ausnahme galt, gilt auch für Dienstleistungen, also wenn hier ein erhöhtes wirtschaftliches Risiko für das Unternehmen dargestellt wäre, dann muss die Dienstleistung, auch wenn klar ist, dass sie nach dem entsprechenden Stichtag angeboten ist, nicht umgesetzt werden. Für Webseiten relevant ist vor allem aber der Punkt des elektronischen Geschäftsverkehrs. Denn hiermit sind grundsätzlich auch alle geschäftlichen Transaktionen gemeint, die über eine Webseite vorgenommen werden können. E-Commerce gehört selbstverständlich dazu, aber ebenso können auch solche Bereiche dazu zählen, wo die Kontaktaufnahme, Terminbuchung und andere Interaktionsmöglichkeiten auf der Webseite angeboten werden. Also es bleibt schon ein wenig schwammig, beziehungsweise gleich spezifizieren wir das Ganze. Eine ganz wichtige Frage, auch insbesondere für mein Unternehmen, die ich mir dann in dem gesamten Rechercheprozess angeschaut habe, gilt das BFSG auch im B2B-Bereich? Diejenigen, die mir regelmäßig zuhören, wissen, bei PageRangers arbeiten wir ausschließlich im B2B-Bereich. Und das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz dient zuallererst dem Zweck, das Interesse von Verbraucher, Verbraucherinnen durchzusetzen. Betroffen sind also in der Regel Produkte, Dienstleistungen, die sich an Verbraucher, Verbraucherinnen richten. Daher geht der allgemeine Tenor auch von Rechtsanwälten dahin, dass das BFSG für den B2B-Bereich nur geringe Relevanz haben wird. Für welche Webseiten gilt es, um mal konkret zu sein? Banken, Personen, Beförderungsdienstleister, Mediendienste müssen mit ihrer Webseite das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz auf jeden Fall berücksichtigen und entsprechend umsetzen. Das Gleiche gilt außerdem auch für alle Unternehmen, die im Onlinehandel zu Hause sind, also über ihre Webseite in welcher Art auch immer Produkte oder Dienstleistungen verkauft werden. Auch dann, wenn diese Güter selbst nicht in den Geltungsbereich des BFSGs fallen. Also muss man hier festhalten, alle elektronischen Geschäftsprozesse, die über eine Webseite erfolgen, müssen sich an das BFSG schlussendlich richten. Wie auch hier nochmal der Hinweis, bitte nutzt die Rechtsberatung. Ich bin kein Rechtsberater, aber so habe ich das in meinen Recherchen entsprechend verstanden. Es gibt weitere Ausnahmen, und zwar für Kleinstunternehmen. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz gilt nicht für Kleinstunternehmen, die für das Gesetz relevante Dienstleistungen entsprechend anbieten. Als Kleinstunternehmen gelten dabei Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten und entweder einem Jahresumsatz von höchstens 2 Millionen Euro oder einer Jahresbilanzsumme von höchstens 2 Millionen Euro. Was bedeutet das? Wenn nur eines dieser Kriterien nicht oder nicht mehr erfüllt ist, dann muss das Unternehmen die Regelung des BFSGs erfüllen. Für Unternehmen, die mit Produkten sich beschäftigen, die unter das BFSG fallen, gibt es keine entsprechende Ausnahmeregelung. Also auch das ist nochmal ganz wichtig zusammenzufassen. Kleinstunternehmer, Ausnahme ja, wenn es sich um Dienstleistungen handelt, wenn es aber um konkrete Produkte geht, dann gibt es entsprechend keine Ausnahme. Das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz setzt Unternehmen aber auch klare Fristen zur Umsetzung. Und da ist ganz wichtig, das auch jetzt sich nochmal vor Augen zu führen. Für viele Anforderungen gibt es eine Übergangszeit bis 2025, ich habe eben den Stichtag genannt, um den nötigen technischen und organisatorischen Aufwand bzw. die Anpassung entsprechend umsetzen zu können. Bei Nichteinhaltung drohen Sanktionen, die von Bußgeldern bis hin zur Einschränkung der Geschäftstätigkeit reichen können. Aber auch da komme ich gleich noch zu, auch das ist nicht hundertprozentig klar. So, was sind typische Probleme auf Webseiten? Ist, glaube ich, ganz wichtig, sich auch hier mit dem Thema entsprechend auseinanderzusetzen. Denn es gibt eine Reihe von typischen Problemen, die einem gar nicht so bewusst sind, die gar nicht so trivial sind, die für Menschen mit Beeinträchtigung aber dann schon eine wichtige Rolle spielen können. Und zu diesen typischen Problemen gilt vor allen Dingen auch ein schwacher Kontrast zwischen Text und Hintergrund. Entweder ist die Schrift zu hell, der Hintergrund zu hell, bestimmte Farbtöne sind vielleicht gar nicht sinnvoll. Rot-Grün-Blindheit oder die Rot-Grün-Schwäche gilt hier auch entsprechend, das zu berücksichtigen. Und da ist natürlich die Frage, was ist, wenn ich Rot-Grün als meine Farbe habe, die meinem Corporate Design entsprechen? Tja, das ist nicht hundertprozentig geregelt. Was sind weitere Probleme? Viel zu kleine Texte, die sich nicht vergrößern lassen. Auch das erlebe ich immer auf Webseiten, die dann ellenlange Zeilen an Text zur Verfügung stellen, auch inhaltlich wirklich sehr, sehr gut, aber die Schriftgröße ist derart klein, dass ich selbst als Brillenträger schon sehr genau hinschauen muss. Und wenn ich mir dann vorstelle, dass dann entsprechend Menschen mit entsprechender Einschränkung das lesen müssen, dann kann man sich das zumindest schon mal gut vorstellen, was es da zu ändern gilt. Videos sollten einen Untertitel haben. Ja, also auch, dass Menschen, die eine Seheinschränkung haben, beziehungsweise eine Höreinschränkung haben, dass sie das zumindest lesen können. Dazu zählen auch Navigationselemente, ja, die nicht oder sehr schwierig zugänglich sind, also nicht über die Tastatur angesteuert werden können. Das gilt für Formulare, aber auch für PDFs, deren Text nicht erkannt und deshalb zum Beispiel nicht vorgelesen werden kann. Auch komplizierte, verklausulierte und auch bürokratische Sprache gilt es zu vermeiden. Und Bilder ohne Alternativtext sollten ebenfalls nicht verwendet werden. Also man kann, ein Alternativtext ist ein Bild, das ich in HTML oder ein Befehl, den ich in HTML angeben kann, wo das Bild quasi entsprechend integriert ist und wo ich dann einen Alternativtext eingeben kann, der das Bild am besten beschreibt und Suchmaschinen bzw. eben solchen Menschen Unterstützung gibt, um zu verstehen, was auf dem Bild zu sehen ist. Tja, welcher Stichtag gilt? Ich habe es eben schon mal gesagt, der 28. Juni 2025. Alle anschließend publizierten und verfügbaren Inhalte müssen barrierefrei zugänglich sein. Gewisse Übergangsregelungen gelten bis Mitte, und jetzt haltet euch fest, bis Mitte 2030 laut § 38 BFSG oder in seltenen Fällen auch darüber hinaus sogar. Für verschiedene spezifische Produkte und Dienstleistungen gibt es außerdem weitere Ausnahmen. Für Websites betrifft das insbesondere in Anführungszeichen Altlasten, Videos, Dokumente, die vor dem 28. Juni 2025 produziert und publiziert wurden. Diese müssen nicht unbedingt barrierefrei gestaltet werden. Das wäre ja auch ein Wahnsinn, wenn Seiten mit tausenden von Seiten, wo Videos integriert sind, Bilder, das alles nachzujustieren, das kann und ist nicht wirtschaftlich und deswegen gilt es diese Ausnahme. Ja, eine ebenfalls spannende Frage ist, wer kontrolliert eigentlich die Einhaltung? Ja, grundsätzlich wird die Einhaltung des BFSGs von den Marktüberwachungsbehörden der Bundesländer kontrolliert. Wenn Sie feststellen würden, dass ein Unternehmen sich bei den Produkten oder Dienstleistungen nicht an die Regeln des BFSG hält, werden Sie zunächst das Unternehmen auffordern, sich zu äußern, ob nach Auffassung des Unternehmens gegebenenfalls Ausnahmeregelungen hier greifen oder das festgestellte Problem beseitigt werden muss. Tja, und wenn wir über das Kontrollorgan sprechen, müssen wir auch über mögliche Sanktionen sprechen. Also, wenn die Anforderungen nicht erfüllt sind, die zuständigen Marktüberwachungsbehörden kann dann entsprechend Sanktionen verhängen, die sich unterschiedlich darstellen. Es können Bußgelder bis zu 100.000 Euro fällig werden. Aber nicht nur die Behörden können in dem Fall Sanktionen verhängen, sondern es können auch beispielsweise zivilrechtliche Ansprüche von Menschen geltend gemacht werden. Bei Produkten sind vor allem Mängel Gewährleistungsrechte der Käufer ein denkbares Szenario. Bei Dienstleistungen eventuell Schadenersatzsprüche wegen dienstleistungsvertraglicher Pflichtverletzung und. Also, wie gesagt, da müsst ihr euch unbedingt mit einem Rechtsanwalt auch nochmal kurz schließen, wenn ihr das ganz sauber und transparent haben wollt. Kommen wir aber zu der Kritik. Also, ich habe eben schon mal ein Datum vorgelesen, die Übergangsfrist bis 2030. Vielen Verbänden, gerade Sehbehinderten, auch körperlich eingeschränkten Verbänden, die es gibt, bemängeln diese lange Übergangsfrist bis 2030. Und ich habe es gesagt, je nachdem sogar auch darüber hinaus, bis 2040 sogar. Beschränkungen auf die Produkte und Dienstleistungen. Tja, es ist vieles geregelt im BFSG, was an Produkten, Dienstleistungen nicht erlaubt ist. Ich habe eben den Bankensektor Geldautomaten genannt. Was aber nicht geregelt ist, dass auch der bauliche Zugang zu diesen Bankautomaten beispielsweise barrierefrei gestaltet werden muss. Das heißt, wenn ich mit Rollschuh unterwegs bin, bin in einer Sparkassen- oder einer Bankfiliale und habe keine Möglichkeit, entsprechend den direkten Weg oder überhaupt einen barrierefreien Weg zu nutzen zum Bankautomaten, dann ist das doch eigentlich totaler Nonsens und das gilt natürlich für andere Themen auch. Also es gibt hier viele Dinge, die es, ja, ich will nicht sagen, noch zu regeln gibt, das wird, glaube ich, auch die Zeit zeigen, aber es gibt ja sehr viele Einschränkungen, Ausnahmen und auch Interpretationsspielräume, möchte ich mal sagen, die das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz betreffen. Und dann gilt es, und da könnte ich mir vorstellen, sind dann die Anwälte wieder gefragt, wenn dann das Kontrollorgan entsprechende Mängel anpreist, dass es dann auch eine wilde Schlacht von Interpretationen, Ausarbeitungen geben kann, bis hundertprozentig klar ist, ob es sich um einen Verstoß handelt oder nicht. Bei Produkten ist das noch eher der Fall als bei Dienstleistungen, da haben wir über die Ausnahmen gesprochen. Und ein ganz großer Punkt ist vor allen Dingen auch die Webseite. Das sind ja sehr viele Webseiten, die Formulare entsprechend anbieten, die eine Navigationsstruktur anbieten, die vielleicht heute noch nicht den Anforderungen entspricht. Und nicht zuletzt die Farbgebung, Textgröße, all das, was wir eben besprochen haben, sind Dinge, mit denen sollte man sich beschäftigen und nicht erst im kommenden Jahr, wobei wir jetzt schon November 24 sind und gar nicht mehr so viel Zeit ist. Also das heißt also auch, wenn ihr einen Relaunch plant eurer Webseite, dann solltet ihr diese Maßnahmen entsprechend berücksichtigen und dann entsprechend das Ganze schon barrierefreiheit oder barrierekonform umsetzen. Ja, Videos, die ihr aufzeichnet, solltet ihr vielleicht jetzt schon mit einem Untertitel versehen, je nachdem für welche Social Media Kanäle ihr das macht, ist es sowieso schon Usus, das zu tun, aber beispielsweise bei YouTube gibt es ja auch die Möglichkeit, Untertitel einzublenden. Auch hier ist die Frage, muss das Video schon von Hause aus einen Untertitel haben oder reicht es, dass entsprechend ein Nutzer sich den Untertitel per Knopfdruck in das Video einblenden lässt, was ja YouTube automatisch dann auch umsetzt? Also da gibt es noch ganz viele kleinere Fragestellungen, die sich mir stellen, was das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz angeht. Ich glaube, insgesamt ist es wichtig, dadurch, dass die Geschäfte, gerade auch was den elektronischen Geschäftsverkehr angeht, sich ja mehr und mehr auch online darstellt, dass hier auch entsprechende Regelungen gefunden werden, um eben Menschen, die eine bestimmte Einschränkung haben, zu unterstützen, ihnen die Möglichkeit zu geben, ja eben barrierefrei, in meinem Beispiel dann auch Online-Handel betreiben zu können, beziehungsweise Produkte entsprechend via elektronischem Geschäftsverkehr kaufen zu können. So, das war mal eine kurze Zusammenfassung. Ich verlinke euch noch einen Leitfaden rund um das Thema Barrierefreiheitsgesetz. Schaut euch an, vielleicht verändert sich auch noch irgendwas, Nuancen. Ich glaube, so richtig ins Rollen kommt das Ganze, wenn dann der Stichtag erreicht ist und es dann erste Ergebnisse, Sanktionen, was auch immer gibt, sodass man sich das entsprechend anschauen kann und dann austarieren kann, was auf der eigenen Webseite notwendig ist und nicht. Aber insgesamt, wenn ihr euch im Online-Business befindet, nutzt die Möglichkeit, geht mit den Anbietern, wenn ihr zum Beispiel auf Dienstleister zurückgreift, Shopsysteme oder aber auch berühmte Calendly und Co. für Terminvereinbarungen, nehmt Kontakt auf, inwieweit das gesamte UX auch dieser Bausteine, die ihr in eure Webseite integriert, auch barrierekonform quasi entweder schon umgesetzt sind oder aber umgesetzt werden bis spätestens zum Stichtag. Und wenn ihr dann zum Beispiel auch Dienstleister habt, wo ihr das entsprechend eure Webseite implementiert, die vielleicht nicht aus Deutschland, Europa kommen, sondern eher aus USA oder anderen Ländern, dann ist die Frage, ob die das überhaupt mitbekommen haben, beziehungsweise ob das dann in der Umsetzung auch so schon vorgesehen ist, was Stichtag und so weiter angeht. Also es gibt einiges noch zu tun. Wie gesagt, im B2B-Bereich ist da eher nicht von auszugehen. Ich habe auch nichts gefunden. Auch da war ja die Einschränkung, gäbe es wenn nur geringe Anforderungen. Was bedeutet gering? Also ich würde es so verstehen, dass das das B2B-Geschäft erstmal nicht betrifft und alles andere wird sich zeigen. Solltet ihr ja ergänzende Informationen haben, Fragen, werde ich gerne nochmal einen Rechtsanwalt hinzuziehen und das Thema noch ein wenig mehr in der Tiefe durchleuchten, weil es doch hier und da, so erschien es mir zumindest, noch sehr viele offene Fragen, Klammer auf, Interpretationsspielräume gibt, die vielleicht ein Rechtsanwalt viel, viel besser beantworten kann, als ich das könnte. So, in diesem Sinne, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören. Bis die Tage. So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast@digitales-unternehmertum.de.